Wie versprochen, heute ein Interview am 7. Mai 2025. Hochinteressant, kann ich euch jetzt schon versprechen. Hier ist Hermann vom Einsatz Leben Podcast. Ich grüße euch. Servus. Hallo und Gude. Hochinteressant und kurzweilig, weil der Mensch, den ich heute hier im Interview hatte, der hat einiges erlebt. Ursache für seinen Beitritt in die Feuerwehr Friedrichsdorf, das hier in der Nähe von Frankfurt am Main. Ursache war ein Brand in der elterlichen Fabrik. Und bei diesem Großbrand hat er die Feuerwehren, die dort eingesetzt waren, beobachtet und fand das so spannend, dass er in die Feuerwehr dort, in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten ist, hat das ein paar Jahre gemacht und jetzt die Amtsführung von seinem Vorgänger als Wehrführer übernommen, besser gesagt nicht jetzt, sondern direkt vor der Pandemie. Er ist übrigens Wehrführer in der Feuerwehr, wo auch der Präsident des Hessischen Feuerwehrverbandes, des Landesfeuerwehrverbandes, der Norbert Fischer, zu Hause ist. Mit dem hatte ich ja hier auch ein hochinteressantes Interview. Ja, der Brand in der elterlichen Fabrik hat ihn dazu gebracht, und jetzt, kurz vor diesem Interview, hat die Fabrik seines Bruders, der auch ein Unternehmen hat, gebrannt, wie es manchmal läuft. Auch darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hochinteressant ist der Dennis Ahmadian, auch deshalb, weil er ein Duo gebildet hat mit seinem Stellvertreter. Beide haben sich zur Wahl des Wehrführers gestellt und sie waren sich vorher einig, wer gewählt wird, ist wurscht, wir bilden ein Team. Das, finde ich, ist ein super Signal in die Mannschaft. Und dann haben sie noch beide beschlossen, dass sie ganz großen Wert auf Delegation legen werden. Das ist hochspannend, hört's euch an.
Ja, Leute, wie ich es in der Anmoderation gesagt habe, es gibt halt Wehrführer, die kommen relativ jung in diesen Job. Und so einen haben wir heute hier im Interview. Und wenn ich sage jung in den Job, vor allen Dingen erstmal Wehrführer für die, die nicht aus unserem Bundesland sind, das ist bei euch so eine Art Kommandant oder Leitung Feuerwehr von einem Stadtteil, von mehreren. Ne? Das kann er ja gleich selbst erzählen, nur damit ihr wisst, welchen Job der Mann hat. Und dass er noch ein bisschen jung ist, also nur ein bisschen, da kann er aber gleich selbst was zu sagen. Servus, Dennis, grüß dich, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, grüß dich, Hermann.
Ja, ich habe gerade gesagt, jung als Wehrführer, jung in der Verantwortung, so ein bisschen ein Gefühl. Ich weiß es sehr gut, weil ich mit 25 hier Leiter einer Feuerwehr wurde. Und das hat mein Papa so vorangetrieben. Der hat mir dann gesagt, du machst das, wir haben keinen besseren. Und zack, hatte ich den Job. Das war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Wie ist denn das bei dir? Erzähl mal so ein bisschen von dir, wie das alles gekommen ist und wer du überhaupt bist und so halt.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Dennis Ahmadian bin ich, 32 Jahre alt jetzt und seit 2005 in der Feuerwehr. Das Ganze kam eigentlich zustande, dass ich überhaupt in die Feuerwehr gekommen bin, dass es 2001 im elterlichen Betrieb gebrannt hat.
Oh!
Das war ein harter Schicksalsschlag für die Familie und nachdem alles wieder stand, habe ich zu meinem Bruder gesagt, das, was die gemacht haben, das will ich auch machen.
Ah, cool.
Und so hat er mich damals zur Jugendfeuerwehr gebracht und da nahm das alles seinen Lauf und dann bin ich mit 26 Wehrführer geworden, ja.
Also da sind wir vom Alter her in etwa gleich, ja?
Genau, also ich bin nicht in die Richtung gedrückt worden, sondern in die Verantwortung. Das kam im Laufe der Zeit auch wahrscheinlich durch die Firma hier und die Feuerwehr eben, dass ich Verantwortung gerne übernehmen wollte und glaube ich von meiner Art auch Leute sehr motivieren kann. Und so ist das ein bisschen in die Richtung gekommen, dass ich mir das vorstellen konnte, Führungsaufgaben erstmal zu übernehmen. So war es dann mit dem Gruppenführer eben und dem Zugführerlehrgang. Und irgendwann hat es sich abgezeichnet, dass mein Vorgänger auch mal aufhören möchte, aus freien Stücken, einfach vom Alter auch her. Und er hat das 20 Jahre gemacht. Das war dann irgendwann ausreichend für ihn. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist die Möglichkeit, in diese Fußstapfen zu treten und das Amt eben auszuführen.
Ja, sehr, sehr cool. Du hast gerade gesagt, da ist der elterliche Betrieb abgebrannt. Da kommen wir auch gleich nochmal zu einer anderen Geschichte. Aber was haben denn deine, darf ich das fragen, was haben deine Eltern für einen Betrieb und wie kam das mit dem Feuer?
Genau, mittlerweile ist es auch meiner. Ich bin auch da eingestiegen ins Unternehmen. Wir haben eine Druckerei und Textilveredelung. Also alles, was man bedrucken kann, machen wir.
Ah.
Und genau, da hat es damals zwischen technischen Defekt am Sicherungskasten gebrannt, 2001, am 1. Mai. Also es ist gerade mal 2 Tage her. Da haben wir dran gedacht, dass es 24 Jahre her ist. Ja.
Ja, das ist ja dann, oh, jetzt kann man, das ist gut, dass du das erzählst, Dennis, weil jetzt kann man das auch mal aus der Sicht der Betroffenen vielleicht mal schildern, weil normalerweise kommen wir ja irgendwo hin, löschen ein Feuer und zack sind wir wieder weg und kriegen das Leid, in Anführungsstrichen, dieser Leute gar nicht mit. Du weißt ja, mein Thema Resilienz. Und außerdem gab es jetzt in der letzten Phase, du hast mir das erzählt, nochmal ein Großbrand bei euch und ich glaube, es war wieder ein Verwandter betroffen, ne?
Genau, das war tatsächlich in der Firma von meinem Bruder. Der hatte letztes Jahr die Firma vom Schwiegervater übernommen.
Ah.
Und da hat im Stadtteil Köppern die Lederfabrik gebrannt, ja.
Ah, und das war ein
Und
Großbrand, weil du mir erzählt hast, ne?
genau, das war doch noch ein bisschen größer als bei uns damals. Und wenn man beteiligt ist, die Firma von seinem Bruder zu löschen, ist es doch nochmal ein kleiner Flashback. Also es war keiner mehr drin und zu dem Zeitpunkt war mein Bruder auch noch im Urlaub. Da kam das Ganze natürlich emotional im Nachgang doch schon wieder hoch, aber die Kollegen, wir gemeinsam haben den Einsatz sehr, sehr gut abgearbeitet. Ja.
Das heißt, das war in deiner unmittelbaren Nähe und du bist dann auch selbst zum Einsatz gekommen als...
Genau, ja, tatsächlich war ich erst eintreffend. Es war auch nur die Straße bekannt. Also es war erstmal nicht klar, dass das das Gebäude von meinem Bruder ist, also die Produktionshalle. Und ja, als ich da angefahren bin, war dann doch bei dem Flammenbild und der Rauchentwicklung klar, dass es bei ihm ist. Und da hat man doch dann erstmal funktioniert. Das war auch soweit im Rahmen, weil es war auch keiner mehr drinne, glücklicherweise. Der Stadtbrandinspektor bei seinem Eintreffen hat das dann übernommen und dann haben wir uns abgesprochen. Und da ich ja weiß, wie es da drin aussieht, habe ich einfach den Abschnitt für den Innenangriff übernommen und konnte dadurch gezielt die Angriffstrupps und Trupps unter Artenschutz gezielt da reinführen, weil man einfach den Grundriss und das von innen kannte. Ist nochmal eine andere Nummer, als wenn man auch nur nach den Feuerwehrplänen geht.
Ja.
Somit war das ganz hilfreich am Ende, ja, um das Feuer zu löschen bzw. einzudämmen und wir konnten den größten Teil davon auch retten tatsächlich. Einfach wieder mal zeigt sich, dass die Feuerwehr Hand in Hand richtig gut zusammenarbeiten kann, weil es waren ja über 250 Einsatzkräfte vor Ort.
Ach du lieber Gott.
Ja.
Gesamteinsatzleitung, Abschnittsleitung hast du ja gerade schon gesagt. Jetzt
Genau.
hast du ja genau gewusst. Als du hinkamst und warst du auch als mit PA drin oder?
Nein, das nicht.
Nein, okay. Aber du wusstest ja, was das ist. Hast du dann irgendwie während des Einsatzes so eine emotionale Krise gehabt oder hast du abgearbeitet?
Direkt vor Ort in meinem Abschnitt habe ich es abgearbeitet und habe gesagt, das Beste, was du jetzt machen kannst, ist die Trupps richtig da reinzuführen und denen alles zu erklären, weil du jedes Detail davon weißt. So in den Lagebesprechungen, wo man das Ganze dann nochmal besprochen hat, wie der aktuelle Stand ist,
Huh?
die weiteren Maßnahmen, da hat man dann, habe ich schon selber gemerkt, einfach, okay, du merkst schon, das ist was anderes wie bei einem Fremden.
Ja, klar. Und hast du deinen Bruder dann direkt informiert, telefonisch oder so?
Ja, na, selbstverständlich. Das
Ach du, wie erklärt mir denn sowas? Hallo Bruder, ich bin gerade bei deinem Betrieb, der brennt volles Rohr. Oder wie macht...
ja, so ähnlich. Ich habe ihm gesagt, wir stehen bei dir in der Halle. Das brennt in voller Ausdehnung. Es sind aber alle draußen. Wir geben alles.
Und ist der auch Feuerwehrmann?
Nee, nee, nee.
Weil du gesagt hast, in voller Ausdehnung, aber das kann...
Nee, das war dann einfach in meinem Flow.
Ja, klar. Und
Aber er hat
jetzt...
es dann schon verstanden und die waren in Italien, haben sich direkt ins Auto gesetzt und sind 13,5 Stunden dann zurückgefahren.
Ach du lieber Gott. Ja, wir wollten ja eigentlich dieses Podcast-Thema ganz anders aufziehen. Aber als ich das so mitbekommen habe und du schriebst mir, wir müssen das verschieben, weil es brennt bei uns, mein Bruder, und ich habe mitbekommen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube über Radio, da ist ein Großbrand bei euch da in der Ecke. Ja, ich gedacht, das wird doch keinen Zusammenhang geben, aber tatsächlich schriebst du mir dann, das ist ein Zusammenhang. Ja, und
Ja.
jetzt noch, bevor wir auf dich selbst zu sprechen kommen, hinterher. Beim Bruder oder bei dir gab es noch mal, weißt ja, mein Thema, unser Thema von Brandpunkt, so einen emotionalen Flashback, mal abgesehen von dem, was bei deinen Eltern damals passiert ist. Hast du dann gut schlafen können oder kam das alles noch mal hoch?
Nein, es kam auf jeden Fall noch mal hoch, einfach auf dieser privaten emotionalen Schiene. Weil man natürlich die Erinnerungen von damals hatte, da lief es mit der Versicherung nicht so gut. Das kam hoch, dann natürlich die Existenz. Er hat 30 Mitarbeiter, dafür hat man natürlich ja auch die Verantwortung und will die nicht vor die Tür setzen, weil einfach erstmal alles unklar ist. Die Frage, warum hat es gebrannt? Wie geht es weiter? Was sagt die Versicherung? Was macht die Brandursachenermittlung? Kann man das Gebäude überhaupt retten? Muss alles abgerissen werden? Wie kriegt man die Produktion wieder zum Laufen? Und also da sind dann einfach tausende Fragen, die einem durch den Kopf schwirren. Und das halt einfach innerhalb der Familie. Also da zeigt sich aber auch, dass die Familie einfach sehr viel Kraft geben kann, weil wir intern einfach sehr viel darüber gesprochen haben, alle Köpfe zusammengesteckt haben und uns gegenseitig unterstützen. Und also ich würde schon behaupten, alleine ist man verloren.
Ja. Und immer wenn ich sowas höre, denke ich, wir haben da mit unseren primärpräventiven Konzepten, weil ich das ja ähnlich erlebt habe, haben wir ins Schwarze getroffen, nicht um hier anzugeben oder den Werbeblock anzuheizen, sondern ich fühle das richtig, was mit einem da los ist, wenn einem sowas passiert. Mein Gott, sag mal, das wird bestimmt viele Hörer und Hörerinnen interessieren. Ahmadijan, der Name kommt woher?
Amadian,
Ahmadijan, oh, sorry.
Iran, genau. Mein Vater ist 74 nach Deutschland gekommen zum Studieren und hat da in einer Disco als Barkeeper nebenbei gearbeitet und da meine Mutter kennengelernt.
Und aus welchem Land kam dein Papa?
Aus dem Iran.
Aus dem Iran. Okay. Bist du manchmal dort im Iran?
Als kleines Kind war ich da, aber aktuell lässt die Situation es dort
Ach
nicht
so, ja klar. Aber dann, das wird
weiterhin.
mich auch interessieren. Jetzt vielleicht im Moment nicht so. Okay. Mensch, Dennis, wir kommen jetzt endlich zum Thema, aber das ist ja hochspannend, ja. Zweimal Feuer. Riesendinge und zweimal in der eigenen Familie. Also blöder geht's ja kaum, ja. Na gut, wie haben wir beide uns denn eigentlich kennengelernt? Magst du das mal erzählen?
Sehr gerne. Über das Feuerwehrnetzwerk eigentlich. Mein Stellvertreter und ich haben uns in 2024 gedacht, was müssen wir dieses Jahr denn mal so angehen, welche Themenbereiche auch im Bereich Ausbildung etc. Und da kamen wir eben auch einfach auf den Punkt der Belastungszustände und Resilienzen unserer Feuerwehr bzw. Kameradinnen und Kameraden. Und da hatte ich ja mit den Kollegen aus Steinbach einen guten Kontakt und die hatten dich ja da. Und dann habe ich ihn, den Dominik Hagen, angesprochen, habe gesagt, wer war das denn? Und dann hat er mir euch sehr empfohlen und so kamen wir in den Kontakt. Und dann hat es ja eigentlich sehr gut gematcht bei unserem ersten Telefonat. Und da habe ich gesagt, cool, das ist genau das, was wir einfach für unsere Feuerwehr aufgreifen müssen,
Ja.
auch mal durchführen müssen, weil das Thema generell einfach viel, viel mehr in den Vordergrund rückt und auch rücken muss,
Ja.
weil die Belastung einfach für alle deutlich mehr wird, ja. Sei es die
Ja.
Zusammensetzung von Beruf und Hobby und Familie, die Welt wird schneller, digitaler. Es ist einfach anders geworden und darauf muss man eingehen und sich auch mit befassen. Also das Thema wegschieben funktioniert einfach nicht. Und so kamen wir eben dazu,
Ja,
Kontakt mit dir aufzunehmen.
als ich eben dir zugehört habe, sehr interessiert und sehr neugierig, hast du noch gesagt, ihr habt eine Fabrik, die beflockt und T-Shirts und Pullis und was weiß ich und Tassen und so weiter. Das wäre jetzt auch der Werbeblock. Die Firma ist wo genau?
In Friedrichsdorf, ja.
Friedrichsau. Jetzt sag doch noch, wie sie heißt.
Druckereien Jedli, aber ich möchte natürlich in unserem, ich möchte das nicht als Werbeblock hier nutzen.
Nein.
Deswegen halte ich mich
Es
da immer sehr gerne zurück. Also wer möchte, kann gerne auf uns zukommen, aber es ist unser Netzwerk hier nicht für eigene Werbung nutzen. Das liegt mir nicht, das Ehrenamt dafür zu nutzen.
Nein, nein, aber ich habe es dir ja angeboten, gerade weil ich finde, das passt halt auch. Feuerwehr und wenn wir irgendwelche Dinge machen, um für uns zu werben, dann passt das natürlich. Super. Wo kommst du denn genau her? Und wie groß ist deine City, deine Stadt, wo du herkommst? Feuerwehr, Ortsteil, Einsätze? Erzähl mal von deiner Feuerwehr.
Ja, also Stadt Friedrichsdorf im Hochtaunuskreis. Wir haben 26.000 Einwohner, aufgeteilt in vier Stadtteile und somit haben wir auch vier Stadtteilfeuerwehren. In der Regel haben wir so zwischen 500 und 600 Einsätze im Jahr gesamtstädtisch. Jetzt auf meinen Stadtteil in Mitte bezogen liegen wir so zwischen 110 und 130. Wir haben ein ganz gutes System hier, das Rendezvous-System. Das heißt, gerade tagsüber, wo ja die Tageseinsatzstärke in jedem Stadtteil ein bisschen geringer ist als nachts, fahren immer zwei Feuerwehren mindestens hier nach Stichwort. Und so können wir uns die Löschzüge gegenseitig ergänzen.
Ja, das ist, glaube ich, in den heutigen Zeiten auch wichtig. Es ist egal, wo wir hinkommen, wenn ich nach der Stärke der Feuerwehr frage, wie viel Frau, Mann habt ihr bei dir in deiner Feuerwehr?
Also von 63 Mitgliedern haben wir aktuell drei Frauen.
Ja, und immer wenn ich das in einer Feuerwehr frage, frage ich dann, okay, und wie viel sind echt? Das ist eine gemeine Frage, ich weiß, aber ich weiß es ja aus meiner eigenen Zeit, dass wir auch die immer auf der Liste gelassen haben, die, sagen wir mal, nicht so häufig, wenig oder gar nicht zu Einsätzen kamen, weil sie einfach noch Mitglied waren und hätten ja gekonnt, ne? Wie viel sind dann echt bei dir? Verzeih mir die Frage, aber es ist wichtig für alle, die zuhören.
Ja, nee, finde ich genauso, ist auch so, weil man braucht sich nicht in die Tasche lügen. Also es ist so, ja. Wir haben 63 in der Einsatzabteilung und aktiv davon zur Verfügung stehen sind es 43. Das kommuniziere ich auch auf der Jahreshauptversammlung immer so, weil ich finde, man muss einfach mit ehrlichen Zahlen umgehen. Wir sind gut aufgestellt, aber natürlich ist immer Luft nach oben.
Ja,
Und
klar.
es bringt nichts, wenn ich sage, bei uns ist alles gut, wir haben 63 Leute auf dem Papier. Natürlich finde ich, dass es fürs Feuerwehrwesen eben wichtig ist. Deswegen gucken wir schon genau, mit wem wir sprechen und sagen, hier, das hat bei uns keinen Sinn mehr oder eben nicht. Da braucht man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Einer, der halt viel unterwegs ist, beruflich, der kann halt nicht so viel da sein. Aber den braucht man bei besonderen Sachen, bei Einsätzen, die mehrere Tage gehen, wo er sich's einplanen kann oder eben bei Festen und Aktivitäten, Veranstaltungen. Deswegen halte ich nichts davon zu sagen, gemäß FWTV 2, du brauchst deine 40 Stunden, ansonsten bist du hier raus. Das ist einfach zu krass gedacht, ja. Sondern man muss einfach den richtigen Weg. Die Leute müssen motiviert für die Feuerwehr sein, die müssen engagiert sein und dann haben wir auch für jeden bei uns einen Platz, ja.
1000% und diese Ehrlichkeit. Ich habe hier letztens genauso am Podcast-Interview mit unserem deutschen Feuerwehrverbandpräsidenten, mit dem Karl-Heinz Banse gehabt. Da haben wir auch gesagt, wir haben 1 Million in Deutschland Freiwillige und nochmal, ich glaube, 80.000 Werk und 150.000 Beruf. Und natürlich gibt es hauptamtlichen Feuerwehren. Das wird bei euch nicht anders sein. Dafür seid ihr einfach zu groß, zu viele Einsätze. Aber natürlich sind die nicht alle super dolle aktiv. Das heißt, die Zahlen gehen zurück. Und da müssen wir gemeinsam hingucken, dass das Ehrenamt stabil bleibt. Da bin ich völlig bei dir. Gut, du hast was von 600 Einsätzen, bei dir 150 gesagt. Wenn man ein Drittel ist, so ein Erfahrungswert tagsüber, ja, das sind das 50, 70, 80, das ist ja eine Hausnummer, ne? Da musst du ja auch aus deiner Fabrik, aus deinem Arbeitsverhältnis weg und zum Einsatz. Gibt es Probleme oder hast du da, ich meine, du bist selbstständig, aber wie funktioniert das? Ich meine, du hast ja Mitarbeiter und drinnen, einfach ist es nicht, oder?
Nee, einfach ist es nicht. Und wie so alles muss es einfach richtig gut organisiert und strukturiert sein. Wie gesagt, ich bin selbstständig. Für mich ist es kein Problem, abends nochmal 2 Stunden dran zu hängen. Das ist bei anderen Firmen mit Sicherheit ein bisschen schwieriger. Oder wenn man in Anführungszeichen nur Arbeitnehmer ist. Allerdings sind wir hier auch im engen Austausch mit den Arbeitgebern von unseren Einsatzkräften. Und somit ist es okay, aber es ist natürlich immer herausfordernd, ja. Also es gibt einfach Tageszeiten, da ist es schwierig und es gibt Situationen, da läuft es richtig gut. Ist einfach ein klassischer Alltag, ja.
Ja.
Aber da muss man natürlich drauf eingehen und was ich festgestellt habe, man muss viel, viel mehr Transparenz zeigen für die Arbeit der Feuerwehr, weil viele Arbeitgeber wissen das einfach nicht, ja. Die
Ja.
sagen, ja, warum rennst du einfach weg und bist 2 Stunden dann beim Einsatz? Also die wissen einfach gar nicht, was dahinter ist. Für die ist es, okay, die geht zur Feuerwehr und arbeitet hier nicht. Aber wenn man mit den Arbeitgebern wirklich ins Gespräch geht und denen die Arbeit der Feuerwehr einfach mal aufzeigt, dann haben die wirklich durchweg alle Verständnis dafür und können es nachvollziehen. Natürlich gibt es Branchen, wenn man am Fließband steht, kann man nicht einfach weg. Wenn dann eine ganze Firma stillsteht, dann funktioniert es einfach nicht. Ja, das ist dann so, aber das ist ja auch nicht bei allen so. Deswegen muss man einfach viel, viel Kommunikation betreiben. Das bringt einen dann schon weiter.
Dass du Kommunikation kannst, das spürt man. Drückst dich sehr schnell aus und auch sehr gerade. Das heißt, genau das, was du sagst, Kommunikation ist das eines der großen Geheimnisse im Bereich Feuerwehr. Wenn die Kommunikation stimmt, löst man Konflikte und Krisen. Man kann mit Arbeitgebern, genau wie du es gesagt hast, sprechen. Meine Erfahrung mit Arbeitgebern ist, und das ist für die anderen hier von Brandpunkt genauso, wenn wir so ein Meeting machen und darüber sprechen, dann sagen die das alle auch. Die Arbeitgeber sind gar nicht mehr so das Thema, weil die wissen, es gibt ja diese Kampagnen vom Land, vom Bund, die wissen, Feuerwehrleute sind schnell im Kopf, entscheidungsfreudig, sind belastbar und so weiter. Die Kolleginnen und Kollegen sind es, weil die sagen, ey, du rennst. Im Jahr, bei mir war das so, als ich noch direkt im Rathaus war, du rennst im Jahr 100 Mal tagsüber weg. Na ja, meistens dauert es nur eine Stunde oder zwei, aber wir machen jedes Mal deine Arbeit mit. Ist das auch, jetzt bist du selbst Arbeitgeber, vermute ich, ist das auch bei dir so dieser Punkt, wo du merkst, die Kolleginnen und Kollegen untereinander haben da ein paar Problemchen?
Nee, bei mir jetzt direkt nicht, aber ich verstehe es schon. Aber da bringe ich immer so ein bisschen das Beispiel, naja, wenn ein Kollege Raucher ist und der andere Nichtraucher, also wenn der am Tag seine 15 Zigarettenpausen macht, dann summiert sich das auch auf 1 bis 2 Stunden. Also das ist ja dann ein grundsätzliches Problem in Anführungszeichen, was man einfach besprechen muss.
Ja.
Und da sehe ich es aber auch so, dass die Kameradinnen und Kameraden da ins Gespräch mit den Kollegen gehen müssen, weil so tief sind wir als Führung natürlich nicht drin, das kriegen wir ja in dem Sinne nicht mit, ins Gespräch gehen, dass man sich die Aufgaben dann eben aufteilt. Sachen, die der andere dann macht, aber die nicht so dringlich sind, kann man dann ja übernehmen, wenn man wieder da ist. Also da ist auch einfach der Punkt der Kommunikation extrem wichtig. Und andererseits muss man ja sagen, er rennt nicht oder sie rennt nicht weg, 1 Stunde, 2 Stunden, um Pause zu machen, sondern sie leistet Erhebliches für die Gesellschaft. Ja. Da muss man auch dann im Umkehrschluss an die Kollegen und Kolleginnen appellieren und sagen, das, was wir da draußen leisten, ist natürlich auch schon was Besonderes und da geben wir der Gesellschaft ganz schön was zurück dafür, dass ich 2 Stunden nicht am Schreibtisch hier sitze.
Ja, das stimmt, aber ich habe erfahren, also an meinem eigenen Beispiel, ich war ja damals auch Truppmann, Truppführer in der Zeit, ich habe im Sozialamt angefangen bei der Stadt, ja, und da waren wir zu dritt. Das heißt, wir haben die Sprechtage immer zu dritt gemacht. Da war natürlich Publikum da und dann ging das zur Sache. Ne? Viel Publikum war da und ich war dann einfach weg. Und wenn dann noch eine Kollegin im Urlaub war, war eine allein. Und dann hat die mein persönliches Engagement für die Gesellschaft herzlich wenig interessiert. Aber was konnte ich tun? Ich glaube, das ist auch so eine wichtige Botschaft. Ich bin zu meinem Vorgesetzten, war damals der sogenannte Amtsleiter, und der hat gesagt, ja, ich merke das ja auch. Was machen wir? Also, was ist denn, wenn wir mit dem Bürgermeister sprechen? Das haben wir dann gemacht. Und dann hat der in der anderen Abteilung musste er sowieso auf ich hätte gesagt, falsch gesagt, munitionieren. Er musste Personal einstellen. Da hat er gesagt, dann nehmen wir von denen einfach an den Sprechtagen 2 Stunden und dann kommt die zu euch. Dann macht die das mit. Und das war natürlich eine super Lösung, weil jetzt konnte keiner mehr sagen, da passiert nichts. Es funktioniert halt nicht überall. Aber du hast schon recht, wir müssen reden, reden, reden und uns erklären, 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 weil wir auch immer glauben als Feuerwehrleute, naja, es ist doch klar, was wir machen. Nee, wir sind für viele Bürger, sind wir einfach ein Verein, der nebenher ein paar rote Autos hat. Ne? Das geht mir auch so, selbst hier in meiner Heimatstadt, wenn ich dann jemandem sage, ich bin bei der Feuerwehr, was machst du denn da? Ja, dann erkläre ich das. Ach du lieber Gott,
Zurück zu dir. Wie kam denn das, dass du mit 25 Wehrführer werden wolltest, wurdest, gedrängt wurdest oder auch nicht? Erzähl mal, wie kam das zustande?
Ja, wie gesagt, als ich dann in der Feuerwehr war, in der Jugendfeuerwehr war, dann in die Einsatzabteilung gekommen bin, dann überlegt man ja schon so, was sind seine Ziele, wo möchte man hin? Und wie gesagt, die Führungsaufgaben, das war schon ein Wunsch von mir. Und dann hatte ich mir überlegt, wo dann auch der Vorgänger so langsam eingereiht hat, dass er ja dann dass es seine letzte Amtszeit ist, mir gedacht, das wäre ja eigentlich auch etwas für dich. Eine Feuerwehr leiten, Ideen einbringen, die Gemeinschaft fördern und so ein bisschen natürlich auch seine eigene Handschrift hinterlassen. Das war dann mein Ziel und auch mein Wunsch und darauf habe ich dann eben aufgebaut und hingearbeitet. Und so waren die Grundgedanken, um in die Richtung zu kommen.
Jetzt musst du ja auch deine Leute, ich weiß nicht, ob es mehrere Interessenten oder Interessentinnen für diesen Job gab, aber du musst sie ja halt auch überzeugen, dass du als junger Feuerwehrmann, der seit, weiß ich nicht, 13 Jahren zwar in der Feuerwehr ist, aber davon sind x Jahre Jugendfeuerwehr gewesen. Du musst ja die Leute überzeugen, ey, ich mach das, ich greife an, ich will das. Gab es mehrere Konkurrenten in Anführungszeichen oder warst du da allein auf weiter Flur?
Nee, ich hatte noch einen Mitstreiter. Wir haben uns besprochen, dass wir auf jeden Fall die Wehrführung bilden wollen. Und es wollte aber, jeder von uns wollte den ersten machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir leben Demokratie sehr, also stellen wir uns beide auf. Die Mannschaft soll einfach entscheiden, wie sie es haben möchte. Und der es dann eben nicht geworden ist, macht aber den Stellvertreter, weil wir eben auch wieder Kommunikation, wir haben sehr klar und offen miteinander gesprochen, aber auch zur Mannschaft. Also die Mannschaft wusste genau, was wir uns vorstellen und wie unser Weg dann wäre. Somit war das in dem Sinne kein Problem. Natürlich, naja, was heißt die Leute überzeugen? Also es ist ja keine Verkaufsveranstaltung in dem Sinne, sondern durch meine Mitgliedschaft in der Feuerwehr wussten die Leute ja, wie ich bin, also wie mein Charakter ist, wie meine Eigenschaften sind. Deswegen ist da Überzeugung der falsche Weg. Natürlich spricht man mit den Kameradinnen und Kameraden drüber und äußert auch seinen Wunsch, dass man es ja machen möchte. Und dann wird natürlich gefragt, ja, was willst du denn ändern? Was willst du denn machen? Und da habe ich dann wirklich einfach, so wie ich bin, offen und ehrlich direkt gesagt, was meine Vorstellungen sind. Und ich wollte, oder das Motto auch war einfach, bewährte Erfahrungen mit modernem zu verknüpfen. Also ich halte nichts davon zu sagen, das, was früher war, war nichts, sondern die Erfahrung, die man gesammelt hat und das, was sich bewährt hat, mit Innovation und modernem Denken zu verknüpfen. Und damit bin ich sozusagen ins Rennen gegangen.
Alles, was du bisher gesagt hast, bringt mich auf die Idee, dich als freier Mitarbeiter bei Brandpunkt einzustellen. Das sind genau die Dinge, die ich immer so erzähle. Die Wahl ist dann für dich ausgegangen. Klar, gab es da einen Riesenunterschied oder wurde das eng?
Nee, es war ein großer Unterschied. Ja.
Okay, ich frage das aus nicht, weil ich jetzt klassifizieren will, deine Feuerwehr, sondern ganz einfach aus einem Grund. Wenn ein Führungspaar in Anführungsstrichen das hinbekommt, ohne dass es Konflikte oder Krisen gibt. Deswegen habe ich auch gesagt, hast du dich bei der Bewerbung in Anführungsstrichen in der Wehr dann gezeigt und gemacht. Das ist auch kein Werbeblock, sondern ich halte das für einen völlig normalen Vorgang, wenn ich Verantwortung in einer Feuerwehr übernehmen will, dass ich erkläre, was ich tue. Und dass wenn zwei sind, die sich einig sein müssen, wenn es so oder so ausgeht, dann machen wir das so oder so. Das ist großes Kino, klappt aber bei weitem nicht überall. Das kannst du mir glauben. Und ich bin damals mit 24 oder, nee, ich war 24 noch in diesen Job gekommen, ohne dass ich auch nur im Ansatz erklären konnte, was ich überhaupt vorhab. Und es gab auch keine großartige Erklärung. Dienstags haben die mir das gesagt, weil montags Wehrführer-Ausschusssitzung war und freitags war die Wahl. Das heißt, die Leute, die da unten im Publikum saßen, Anführungsstrichen, also meine Kameradinnen und Kameraden aus allen Stadtteilen, das waren damals roundabout 130, 135, sind damit an dem Tag konfrontiert worden. Es gab keinen weiteren und trotzdem haben mich dann 100 gewählt und 35 aber mit Nein gestimmt. Das heißt, ich hatte relativ die Hosen voll. Wie wird es werden mit dem Job? Es ist dann soweit klargegangen. Ich hatte wirklich auch ein super Team, kann ich nicht anders sagen. Die haben mich mit ihrer Erfahrung gestützt. Aber wenn du das so sagst, dann ist es nochmal großes Kino, wenn die Wahlmenschen, also die Menschen, die sich zur Wahl stellen, einer Meinung sind und das auch nach außen kommunizieren. Respekt, finde ich total toll. Und wie ging es dann los? Wie ging das dann nach der Wahl los? Erstmal warst du an der Wahl nervös? Hattest du so Lampenfieber? Wie war das?
Ja, also ne, Lampenfieber nicht, aber man ist natürlich sehr aufgeregt und nervös. Einmal, wie es ausgeht und an dem Abend von der Jahreshauptversammlung mit Wahlen ist das natürlich der Höhepunkt darauf, wo alle drauf warten. Somit die Nervosität stand mir schon ins Gesicht geschrieben, kann man nicht anders sagen. Aber es hat mich auch einfach gefreut, dass dann dieser Moment kommen wird, dass wir die Wehrführung bilden und unsere Ideen umsetzen können. Auch wenn noch gar nicht klar war, wer Erster oder Zweiter macht, war es ja doch recht eindeutig und auch klar wiedergegeben, dass es mit uns klappen wird. Deswegen haben wir uns, war es nervös und große Freude. Ja.
Ja, ist ja genau das, was ich gemeint habe. Wenn nach unten in die Mannschaft klargestellt wird, pass auf, wir zwei werden ein Team bilden. Wir stehen aber beide zur Wahl des Ersten. Dann ist das ein deutliches Signal, wir halten zusammen und nehmen unsere Feuerwehr in Angriff. Also wir agieren zusammen. Wir haben zwar ein paar andere Ideen, aber wir agieren zusammen. Das ist nochmal richtig cool. Und habt ihr dann, als ihr dran wart, unmittelbar danach, habt ihr dann, ich übertreibe jetzt mal, alles, was der Vorgänger gemacht hat, umgeworfen und seid völlig anders an die Sache rangegangen? Also sagen wir mal von analog auf digital, Gruppenzugführer, alles umgeworfen oder wie war denn das?
Nee, also unser Plan war es natürlich schon, die ganzen Themen, die anliegen und die Strukturen sich anzuschauen und da einfach ein bisschen Modernität reinzubringen. Aber das Ganze wurde ja 2020 dann doch sehr schnell gekreuzt. Wir waren schwer motiviert und unsere erste richtige Amtshandlung war, eine Dienstanweisung zu schreiben, dass das Feuerwehrhaus nicht einfach so betreten werden darf, weil Corona hier war. Also wir haben uns das alles ganz anders vorgestellt und waren aus dem Nichts in einem Verwaltungsakt mit Dienstanweisung und Sicherheitsvorkehrung, mit dem wir uns im Leben vorher sicher noch nie beschäftigt haben. Also es kam erstens anders, zweitens als man denkt. Somit war das doch eine sehr herausfordernde Zeit direkt. Aber wir haben sehr, sehr großes Vertrauen geschenkt bekommen von den Kameradinnen und Kameraden, dass die Sachen, die wir beschlossen haben, auch im Wehrführerausschuss und dann in die Stadtteile eben getragen haben, was die Sicherheitsvorkehrungen betrifft, haben alle mitgezogen, alle haben alles gegeben. Also das war doch ein Push für uns. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns darauf ja nicht ausgeruht, dass jetzt in Anführungszeichen nur Einsätze stattfinden und kein richtiger Übungsbetrieb mehr. Wir haben die Struktur insoweit verändert, weil wir gesagt haben, wir möchten, dass jeder in dieser Feuerwehr einen Platz hat. Das ist ja auch so, die Feuerwehr ist so vielfältig, da haben wir für jeden einen Platz, dass aber eben die Leute auch eine eigene Verantwortung haben. Ja? Die sollen die Wertschätzung haben, die Verantwortung innerhalb der Feuerwehr. Und so haben wir ein Organigramm erstellt mit Sachgebieten, wo es einen Sachgebietsleiter gab, einen Stellvertreter und eben dann noch Teammitglieder. Haben das auch richtig aufbereitet, visuell dargestellt, dass die Leute das auch verstehen. Und so haben wir dann, sei es für Atemschutz, sei es für den technischen Dienst, sei es für die Kinderfeuerwehr, für die Jugendfeuerwehr, Sachgebiete gegründet, wo die Leute eigenständig und verantwortungsbewusst entscheiden dürfen, natürlich alles in einem bestimmten Rahmen, mit uns absprechen, aber einfach in ihrem Bereich eigenständig arbeiten und entscheiden dürfen. Und das haben wir umgesetzt und bis heute war es unserer Meinung die beste Entscheidung und die Leute freuen sich einfach, wenn sie selber Entscheidungen treffen dürfen, Verantwortung übernehmen können und nicht einfach salopp gesagt, zwei Führungsleuten hinterher dackeln und nicht denken sollen. Ja. Also wir haben so viel Potenzial in den Feuerwehren. Wir kommen aus so vielen Bereichen. In Anführungszeichen, jede Schicht ist in der Feuerwehr vertreten. Warum knüpft man die nicht zusammen und lässt sie auch selber entscheiden? Natürlich geben wir den Grundweg vor und die Richtung bestimmen wir, aber in seinem Bereich kann ja jeder, den er leitet, das entscheiden. Und somit ist er ja auch in dem Bereich viel, viel tiefer und detaillierter drin als die Wehrführung. Also erreichen wir am Ende in dem Bereich auch viel, viel mehr, als wenn wir es entscheiden und vorgeben. Weil wir ja gar nicht bis zum Ende denken können in vielen Bereichen, wenn wir da jetzt nicht drin sind.
Ja klar, und außerdem hast du dann auch noch Entscheidungswege mit Politik, Verwaltung und so weiter oder
Genau.
mit Stadtbrandinspektor, Leiter Feuerwehr und so. Ja, das ist in vielen, vielen Interviews und in vielen, vielen Gesprächen in Feuerwehren oder Verbänden vor Ort auch immer gleich. Wir haben das und das vorgehabt. Das war auch hier bei uns mit unserer Firma so. Wir haben unsere Konzepte entwickelt über 2, 2,5 Jahre. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir nach draußen und jetzt geht's los. Und dann hat das Virus gesagt, nö. Für alle, glaube ich, in diesem Land ein Schock. Und die Nachbearbeitung dieser Zeit läuft ja gerade. Ich hoffe, dass die genauso transparent und offen passiert, wie du das in deiner Feuerwehr gemacht hast. Das ist sehr clever. Die Delegation in die Mannschaft, in andere Führungsebenen und so weiter, die verhindert ja auch, dass sich Führungskräfte, sagen wir mal, vollkommen überfordern. Das ist auch wieder was, was ganz oft erlebt wird oder was ich ganz oft erlebe, dass die sagen, ich komme nicht mehr klar, ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll. Logisch, Büro, Freizeit, Partner, Partnerin, ein bisschen Themen in der eigenen Wehr und dann soll ich noch alle Dinge regeln. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen
Genau,
ist es ein
das
gutes
ist.
Beispiel dafür, dass man das so macht. Als du den Laden mit deinem Vertreter, sagen wir mal, in Verbindung mit der Erfahrung der Alten, so würde ich es mal formulieren, umgekrempelt hast, gab das Widerstand in der Feuerwehr? Hast du da was gemerkt?
Natürlich gab es bei 63 Leuten immer ein paar Kritiker, die gibt es, das ist auch gar nicht schlimm, das kann ja auch gut sein. Aber da wir, wie gesagt, die bewährte Erfahrung mit dem Modernen verknüpft haben, konnten wir sie mitnehmen. Jeder konnte sich einbringen, egal ob es ein junger Kamerad war oder schon einer, der 30 Jahre dabei ist. Wir konnten sie mitnehmen, sie konnten sich mit einbringen. Es wurde keiner vor eine Tatsache gestellt, das war jetzt nichts, wir machen es ab jetzt so, sondern jeder konnte es mit einbringen. Und damit haben wir es geschafft, dass die bewährte Erfahrung einfach in diesen neuen Weg mit eingegangen ist. Wir haben dadurch keinen abgehängt.
Okay,
Ja,
ja,
und
auch
somit konnten
da
wir dann
wieder.
auch, wenn es Kritiker gab, und es gab ja schon ein paar, die überzeugen und sagen, geh den Weg mit uns gemeinsam, dann kommen wir nach vorne.
Ich glaube, auch das ist wieder ein sehr cooler Weg aus meiner Sicht. Klare Führungsstruktur, Verantwortung abgeben, aber auch die Dinge so nach vorne bringen, wie man sie als Führungskraft sich vorgestellt hat und natürlich dann auch von der Erfahrung der anderen partizipieren. Und auch über eins müssen wir uns im Klaren sein. Wie du sagst, bei 60 Leuten, bei 40 Leuten, bei 180 Leuten, du wirst nie 100% bekommen. Auch das ist ein Ding, das Führungskräfte für sich irgendwann mal akzeptieren müssen, dass es Widerstände gibt. Aber wenn man die akzeptiert und sagt, pass auf, bring dich ein, wir wollen da auch mit Leben, mit deiner Meinung, ja, und zum Schluss gucken wir, was dabei übrig bleibt, dann kann das nur gut sein. Wie schaut's mit der Zukunft des Feuerwehrwesens in Friedrichsdorf, in Hessen, im Hochtaunuskreis in Hessen und in Deutschland aus? Was ist deine Meinung dazu? Was ist dein Eindruck, wie es weitergeht?
Ja, das ist eine spannende Frage. Es kommt da immer so ein bisschen auch auf die Bereiche drauf an, die man jetzt damit meint. Die Belastung passt jetzt natürlich auch zum Thema und die Ehrenamtlichkeit, glaube ich, sind gerade in schwerer Diskussion. Die Belastung wird natürlich mehr. Wie gesagt, weil die äußeren Einflüsse, sei es Beruf, sei es Privatleben, alles wird schneller. Aber ich finde es den falschen Weg zu sagen, okay, jetzt ist alles schlimmer, dann müssen wir es lassen. Sondern man muss einfach mit dem, was man nicht ändern kann, darauf muss man einfach eingehen und mitgehen. Das heißt, eben Beispiel diese Sachgebiete. Natürlich können wir bei so einer Feuerwehrgröße nicht alles selber machen. Dann müsste ich meinen Job aufgeben und mache nur noch Feuerwehr. Das funktioniert nicht, aber deswegen sind wir ja auch so viele. Also muss man das auf die anderen mit aufteilen und dann hat man selber, wenn man es delegiert, auch mehr Kapazitäten. Natürlich haben wir das auch so kommuniziert. Wir wollen ja nicht die Arbeit abgeben und sagen, okay, wir sind die Werferung, wir haben aber nichts zu tun und machen nichts weiter, sondern wir kümmern uns um die originären Aufgaben von uns. Das ist auch das Beispiel, finde ich, einer Führungskraft, die zeigen muss, ein Vorbild sein. Wenn man sich selber zurücklegt und nur die anderen arbeiten lässt, dann geht dieses System eben auch nicht auf. Ich glaube, dass die Feuerwehr für die Zukunft gut aufgestellt ist, aber wir schon in Bereichen wie Kommunikation ein bisschen mehr tun müssen einfach. Ja, da sind die Kommunen, aber auch das Land gefördert, auch die Bevölkerung weiter aufzuklären, einfach was wir machen für die Wertschätzung einfach und für die Unterstützung, damit die Kräfte, die wir haben, weiterhin so motiviert bleiben auch. Natürlich hatten wir vorhin das Thema kurz angeschnitten. Wir Friedrichsdorf, wir haben keine hauptamtlichen Kräfte. Wir machen das zu 100% ehrenamtlich, eben weil wir auch gesamtstädtisch die Struktur haben, es auf viele Schultern zu verteilen. Natürlich gibt es Bereiche, die wir durch externe Firmen machen lassen. Also die Absturzsicherung wird extern geprüft und so weiter. Ja, also da gibt es viele Punkte, wo wir das Ehrenamt einfach entlasten und nicht beschneiden. Ich finde es nicht richtig, zu sagen, okay, jetzt ist es zu viel, jetzt brauchen wir Leute, die es beruflich machen. Ich finde, das ist immer so ein kleiner Tritt fürs Ehrenamt, sondern man müsste gucken, wie kann man das Ehrenamt entlasten, eben durch Vergabe an externe Firmen oder eben gibt es Leute bei uns in der Feuerwehr, die viel Zeit haben, die es aber freut, mit einem Nebenjob das zu machen, dass die sich noch was dazu verdienen. Man muss nicht immer alles schwarz-weiß sehen und sagen, jetzt geht's nicht mehr und gleich auf hauptamtliche Kräfte zurückgreifen. Logisch, es gibt Feuerwehren, die sind so groß, da funktioniert es gar nicht anders. Ja, aber ich würde mich jetzt auf unseren Bereich hier, auf die Größe fokussieren. Und da sehe ich den Zwischenweg, die Leute selber mit einzubinden und zu entlasten als viel, viel wichtigeren Schritt. Weil man darf auch nicht vergessen, mit hauptamtlichen Kräften macht man sich auch andere Probleme wieder auf. Ja. Das Klassische kennt jeder, zwischen dem Hauptamt und Ehrenamt gibt es dann immer gewisse Spannungen. Ja. Das halte ich wieder auch für schwierig. Das kann man einfach nicht so pauschalisieren, ist meine Meinung.
Das kann man natürlich nicht pauschalisieren. Trotzdem widerspreche ich dir ausdrücklich. Das ist auch Kommunikation, Dennis, ne? Dass wir beide das können, uns in unseren Meinungen akzeptieren. Das habe ich von Anfang an gespürt, als ich dich kennengelernt habe. Aber das sehe ich aus einem einzigen Grund etwas anders. Und du hast es ja auch relativiert. Du hast gesagt, dass auch Kameradinnen und Kameraden, die sich engagiert um etwas kümmern, entlohnt werden können dafür. Das ist auch ein Weg. Die sind dann halt nicht im Portfolio der Stadtverwaltung, der Gemeindeverwaltung, aber sie sind trotzdem, kriegen sie für bestimmte Sonderleistungen Honorar. Und ich halte das für extrem wichtig. Gibt natürlich Feuerwehren, du hast es angesprochen, wo Hauptamtliche, wo es ohne gar nicht mehr geht, wo der Fuhrpark, die Artenschutzwerkstatt und alles andere so groß ist, dass das ehrenamtlich nicht mehr abzuwickeln ist. Und da eine Firma zu finden, die genau die Bedürfnisse, deswegen bin ich an der Stelle anderer Meinung, die genau die Bedürfnisse der Feuerwehr abdeckt, schwierig. Allerdings ist es genauso schwierig, auch da bin ich bei dir, Hauptamt und Ehrenamt zu verknüpfen, denn Ehrenamt sagt, oder Hauptamt sagt, hier Leute, schmeißt den Kram nicht immer so dahin, ja, wir sind doch nicht eure Putzfrauen und die Ehrenamtler sagen, dafür wird er aber bezahlt. Was kann man an der Stelle tun? Gut kommunizieren. Da sind wir wieder beim Thema, ja. Ich finde, wir sollten anfangen, darüber nachzudenken, dass wir das mit in Übungsdienste einbauen. Dennis, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das waren viele Informationen von deiner Seite oder von unserem Gespräch, die jungen Führungskräften, jetzt bist du ja nicht mehr ganz so jung, aber die jungen Führungskräften, die im Anführungsstrichen 20er Jahren beginnen, Führung zu übernehmen, dass die sich daran auch ein Beispiel nehmen können, können sagen, ah, wie hat der das gemacht oder wie haben die das gemacht als Team? Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Und genau aus dem Grund habe ich dich zum Podcast eingeladen und du bist auch bereit gewesen, das mit mir zu machen. Herzlichen Dank erstmal dafür. Gibt es noch was, was du uns allen schon immer mal sagen wolltest?
Oh ja, auch vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir mal sprechen. Genau, nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Genau, man muss einfach in jedem Bereich, wo man ist und in jeder Kommune schauen, wie man das Beste für seine Kommune rausholen kann. Deswegen ist alles zu pauschalisieren nicht das Richtige. Und da möchte ich nämlich allen mit auf den Weg geben, dass man viel kommuniziert, transparent und die Leute einfach motiviert, gemeinsam an dem Ziel zu arbeiten, weil man darf einfach nicht vergessen, dass wir natürlich eine Aufgabe haben. Jeder in seinem Bereich ist die Aufgabe, die Sicherheit der Bevölkerung sicherzustellen. Und da muss man einfach zusammen als Team arbeiten und nicht gegeneinander gehen, sondern zusammen nach vorne ein Ziel definieren und darauf hinarbeiten.
Das mit dem gemeinsamen Ziel ist auch etwas, was viel mehr beachtet werden sollte. Daseinsvorsorge, Feuerwehr, Daseinsabsicherung, Feuerwehr, das war ein treffendes Schlusswort. Dennis, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Bereitschaft und alles Gute für deine Feuerwehr und natürlich im Speziellen für dich. Vielen Dank.
Das wünsche ich uns. Danke.
Soweit das kurzweilige Interview mit Dennis Ahmadian. Ich habe es ja versprochen, der Typ ist einfach krass. Der redet genauso viel wie ich. Wir hätten noch 2 Stunden machen können. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Ich finde, er ist auch mit der Art zu führen, im Duo mit seinem Vertreter und mit seiner Art zu delegieren, das Team, finde ich eine sehr moderne Führungskraft, die beispielgebend sein könnte. Alles Gute, Dennis, und danke für das Interview. Servus, hallo und gute.